Also, Markus Evangelium Kapitel 9, die Verse 14 bis 29, wer mitlesen möchte. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, also sie, Jesus war mit zwei Jüngern auf dem Berg, als sie zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr für eine ungläubige Generation, sagte Jesus ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her, verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Eine heftige Geschichte. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal noch was zu was anderem greifen. Die Goslarsche Zeitung. Nicht ganz der Bibel gleich zu achten, aber doch immer wieder interessant zu lesen. In der Goslarschen Zeitung, ich habe hier die Dienstagsausgabe mitgebracht, habe ich was gelesen, wo ich gestutzt habe. Und zwar habe ich blätter so eine Zeitung immer von vorne nach hinten durch, lese eigentlich nicht alles und habe dann so geblättert. Und als ich im Bereich vom Oberharz kam, habe ich gelesen: Ausschuss sucht Gespräch mit dem Bauherrn. Naja gut, da will jemand bauen, das ist ja kein Problem. Und dann habe ich weitergelesen, dass der Islamische Arbeitskreis Harz e.V. möchte gern ein Gemeindezentrum hier errichten. Die Voranfrage für Bau und so weit ist alles schon durch anscheinend. Aber jetzt ist rausgekommen, die wollen noch ein Minarett draufsetzen, also so ein Turm, von dem aus diese Gebetsrufe kommen. Und Da will sich jetzt die Stadt nochmal mit denen zusammensetzen, weil sie sagen: Moment, von so einem Turm war bisher gar nicht die Rede. Zum einen das als Gebetsanliegen für euch mitzunehmen. Das ist in der ehemaligen Rutsche, soll das rein. In Clausthal. Ja, okay. Und dann habe ich weiter geblättert. Und eine Rubrik weiter, Rubrik Goslar. Großes Bild von einer Kirche. katholische Kirche, St. Barbara Kirche wird abgerissen. Und da habe ich gedacht, in was für einer Welt leben wir? Bei uns, die wir stolz sind auf unsere christliche, abendländische Tradition hier, wir reißen Kirchen ab und bauen Moscheen. Und da habe ich mir Gedanken, also das ist mir wirklich nahe gegangen und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist denn das? Wo ist die Kraft des Christentums? Wo ist die Kraft des Evangeliums hin? Warum erreicht es anscheinend so wenige Menschen inzwischen, dass das den meisten Menschen vielleicht egal ist, die sagen, lass sie doch ihre Moscheen bauen. Ich bin auch nicht dafür, dass man Leuten Sachen aufzwingt. Mich hat Karl der Große immer sehr beeindruckt. So 800 nach Christus, Karl der Große. Damals war es so, dass wenn ein neues Gotteshaus gebaut werden wollte, musste das bei dem König beantragt werden. Und Karl der Große ist hergegangen und hat gesagt, das waren Juden, die gerne eine Synagoge bauen wollten. Und Karl der Große ist hergegangen und hat gesagt, okay, ihr wollt von mir eine Genehmigung haben, dieses Haus zu bauen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mit eurer Ablehnung von Jesus falsch seid. Deswegen, ich werde euch nicht zwingen, das Christentum anzunehmen, aber was ich will, bevor ich euch diese Genehmigung gebe, dass wir uns zusammensetzen und ihr das Evangelium hört. Ich möchte, dass ihr hört, was Jesus für euch getan hat. Und das hat er als Grundvoraussetzung gemacht. Danach haben die ihre Genehmigung gekriegt. Aber ihm war es wichtig, dass sie erstmal das Evangelium hören. Und das ist eine Art von Toleranz, die ich klasse finde. Also nicht zu sagen, bei uns darf das nicht. Wir schaffen die Religionsfreiheit ab. Ich bin froh, dass wir die Religionsfreiheit haben, weil die kommt gerade uns auch als Christen zugute. Und meine Gedanken gingen halt in die Richtung, dass ich überlegt habe, wo ist unsere Kraft hin? Wo ist die Kraft des Evangeliums hin? Dann sind mir andere Länder eingefallen, wo in biblischer Zeit starke Gemeinden waren, die wirklich Weltgeschichte geschrieben haben. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, also Gebiet heutiges Türkei, da sind ja starke Gemeinden entstanden. Die Gemeinden waren so stark, dass sie sogar später die Jerusalemer Gemeinde gestützt und getragen haben. Und davon ist fast nichts mehr da, von diesen Gemeinden. Wo ist das hin? Wo ist diese Kraft hin? Mir ist ein Buch durch den Kopf gegangen von Nicky Cruz. Berufen zum Leben heißt das. Berufen zum Siegen. Berufen zum Siegen hat er geschrieben. Und ich habe überlegt, wenn wir berufen zum Siegen sind, wo ist dann dieser Sieg? Wo ist das alles? Was ist der Glaube heutzutage noch wert in unserer Gesellschaft? Wir reißen Kirchen ab. Ist der Glaube hier in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, nicht rückläufig? Was bringt der Glaube? Was bringt dein Glaube dir? Warum wird es sich lohnen, dass du sagst, jemand anders sollte diesen Glauben kennenlernen? Was bringt er dir? Was bringt dein Glaube deinen Freunden? Hat das Auswirkungen? Das Wappen von Klaus Dall-Zellerfeld. Als ich auf so einer Versammlung, so ein Fest, dieses Wappen zum ersten Mal gesehen habe, war ich hin und weg. Ich war total perplex. Ich finde dieses Wappen von Klaus Dall-Zellerfeld so gigantisch gut. Und zwar, weil im Zentrum oben, da wo sich die Bergmannswerkzeuge kreuzen, dort ist ein Gebäude errichtet, eine Kirche. Und in der Kirche sieht man das Kreuz von Jesus mit dem Korpus dranhängen. Und rechts und links daneben sind zwei Personen, die auf die Knie gegangen sind und ihren Herrn anbeten. Das haben wir im Stadtwappen drin. Das finde ich so großartig. Und ich glaube, das ist wirklich eine Verheißung. Das ist ein Erbe, auf das wir aufbauen. Natürlich ist dann gleich wieder der Gedanke gekommen, wenn das mal so stark hier war, dass das sogar Eingang in Stadtwappen gefunden hat, dass die Bergleute eigene Andachtsräume in den Bergwerken unten hatten. Wo ist das hingekommen? Wo ist das übrig geblieben? Und dann ist mir diese Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe, durch den Kopf gegangen. Ich habe sie vorhin in moderneren Deutsch vorgelesen. Ich will sie nochmal mit euch im klassischen Luthertext anschauen. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sie, also Jesus und zwei seiner Jünger, waren auf dem Berg. Und das ist der Berg der Verklärung, das sind spektakuläre Sachen passiert, führt jetzt zu weit, das genauer zu beleuchten. Auf jeden Fall hatten sie eine wahnsinnig tolle Zeit. Sie haben Erscheinungen gehabt von Moses und von Elia, den großen Gesetzeslehrer, der den Willen Gottes ins Volk getragen hat, und den großen Propheten, und haben da eine ganz neue Dimension von Jesus kennengelernt und sind aus dieser Zeit zurückgekommen, runtergekommen, wieder ins Tal runter, und haben die Menschenmenge gesehen und haben gesehen, wie die anderen Jünger mit den Schriftgelehrten gestritten haben. Und da habe ich gedacht, so geht es uns ja manchmal. Wir haben tolle Gottesdienste, wir haben eine echt gute Zeit, vielleicht im Lobpreis und so, und sind dann auf dem Weg und gehen in den Alltag zurück. Und Montag, da geht es vielleicht noch. Dienstag, da merken wir schon, wird schwieriger. Und Mittwoch sind wir endgültig im Tal angekommen und fragen uns, wo ist denn die Kraft Gottes jetzt in meinem Alltag? Wo ist denn diese Kraft? Und ja, die kommen also zurück und sehen, wie die Schriftgelehrten mit den Jüngern stritten. Sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Sobald Jesus anwesend ist, dann wird alles, der ganze Streit, der ganze Tumult plötzlich unwichtig, und Jesus, du bist da! Also haben sich richtig, im Lutherdeutsch steht entsetzt, also es war eine richtige emotionale Überschwung. Ach, Jesus ist da. Sind zu ihm hingegangen und haben ihn gegrüßt. Im orientalischen Begrüßen bedeutet das auch gleichzeitig nicht nur Hallo, schön, dass du da bist, sondern bedeutet das auch gleichzeitig, weißt du schon, pass auf, ich bring dich mal auf den aktuellsten Stand. Das und das und das ist jetzt zurzeit passiert. Und gut, dass du da bist. Das war also die Situation. Sie haben Jesus sofort informiert, was los ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Art und Weise, die will ich mir noch mehr angewöhnen. Wenn ich aus einer Situation komme und bewusst mich zurückziehe, vielleicht stille Zeit mache oder bewusst die Nähe Gottes suche, zu sagen, Jesus, weißt du, ich habe eine ganze Ladung Sachen gerade auf dem Herzen. Jesus, ich bring dich mal auf den neuesten Stand. Jesus weiß das auch schon vorher, aber er liebt es, wenn wir ihm unser Herz ausschütten. Und eine zweite Sache dabei ist, oft ist, wenn wir Sachen im Herzen haben, dann versuchen wir es vielleicht selbst zu lösen, oder gerade wenn es Sachen sind, die uns belasten, wollen wir erstmal lieber Abstand halten. Wer weiß, vielleicht ist Jesus böse auf uns, wenn wir was Gewisses gemacht haben oder wo wir wissen, da ist er nicht mit einverstanden. Aber genau das Gegenteil sollte der Weg sein, nämlich hingehen zu Jesus und ihn auf den neuesten Stand bringen. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Jesus hat seine Jünger gefragt und plötzlich schwiegen sie alle. Erst haben sie ihm erzählt, weißt du, die Schriftgelehrten streiten so mit uns, oh Mann! Und jetzt sind sie plötzlich alle leise. Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, also kein Jünger, einer aus der Menge, und zwar denjenigen, um den es letztendlich ging. der hergekommen ist und der den Tumult ausgelöst hat. Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Der hatte von Jesus gehört und der hatte zum Ziel, seinen Jungen zu Jesus zu bringen. Sein Junge hatte nicht einfach eine Krankheit. Man darf ja Sachen nicht verwechseln. Die Bibel kennt sehr genau den Unterschied zwischen Menschen, die krank sind, und Menschen, die einen bösen Geist haben, die besessen sind. Ja, sowas kennt die Bibel, wirklich. Die Bibel rechnet sehr stark mit der unsichtbaren Realität, mit der Realität von Geistern, von Engeln, das ist wirklich da. Und wir in unserer heutigen Zeit, wir tun alles immer so schnell ab, das lässt sich irgendwie einordnen in Medizin, Psychologie. Die Bibel kennt sehr wohl den Unterschied. Es ist zum Beispiel eine ganz interessante Beobachtung, wie Jesus Kranke begegnet und wie Jesus Leuten begegnet, die einen bösen Geist haben. Kranke, zu Kranken geht Jesus hin und berührt sie. Er sucht die absolute Nähe mit dem Kranken. Er kommt ihnen ganz nahe. Den einen reibt er über die Augen, dem anderen nimmt er an der Schulter. Manchmal steht nur da, er berührte ihn. Kranken kommt Jesus nahe. Aber da, wo Jesus einen bösen Geist am Werk sieht, tritt Jesus nur heran und gebietet. Sagt Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Also man darf vielleicht gleiche Symptome. Manche Ausleger, die diesen Text gelesen haben und so die Symptome gelesen haben, haben davon gesprochen, ja, das ist ein Kind, ein Sohn, der epileptische Anfälle hat. Vielleicht von außen zu verwechseln ähnlich. Aber das ist nicht das Gleiche. Es gibt Menschen, die sind gesundheitlich krank. Es gibt Menschen, die haben epileptische Anfälle. Das ist eine Krankheit. Aber es gibt auch Menschen, die einen bösen Geist haben. Beides sind Realitäten, beides ist wahr. Nur man darf es nicht miteinander vermischen. Die Bibel redet davon, dass Gott manchen Christen die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben hat, eben genau zu spüren, was ist da jetzt dran. Jesus wusste sehr genau, dass es hier nicht um eine Krankheit geht, sondern dass es hier um einen Jungen geht, der einen bösen Geist hat. Ja, und der Vater erzählt, ja, wo dieser böse Geist ihn erwischt, reißt er ihn hin und her. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Wo ist die Kraft dieser Jünger? Wo ist die Kraft dieser Christen? Sie konnten es nicht. Stattdessen haben sie sich in Streitereien mit den Schriftgelehrten verwickeln lassen. Wie oft lassen wir uns in Diskussionen ein, Mensch, in der Situation könnte man dies oder jenes tun. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Es hat seine Zeit, sich über solche Sachen auszutauschen. Aber es hat auch seine Zeit zu handeln. Und da wäre es dran gewesen zu handeln. Und ja, sie konnten es nicht. Sie haben gemerkt, ich kann mir vorstellen, dass sie auch versucht haben, diesen Geist zu gebieten, aber es hat nicht funktioniert. Er aber antwortete ihnen und sprach, also Jesus sagt jetzt, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus schneidet ganz klar an, worum es gleich jetzt geht. Und zwar, das Problem der Jünger ist ihr Glaube. Das Problem der Schriftgelehrten ist ihr Glaube. Das Problem des Vaters ist der Glaube. Die Jünger, die keinen Glauben hatten, dass auf ihr Wort hin dieser Geist weichen muss. Die Schriftgelehrten, die sowieso ein Problem mit Jesus hatten, und der Vater, der, obwohl er seinen Sohn zu Jesus gebracht hat, eigentlich auch nicht wirklich glaubt, dass Jesus es machen kann, dass Jesus diesen Jungen befreien kann, dass Jesus in einem Leben einen Neuanfang schenken kann. Glauben wir, wenn wir Freunde, Bekannte von Jesus erzählen, dass Jesus in deren Leben was Entscheidendes verändern kann? Glauben wir, dass Jesus unseren Arbeitskollegen, der einen Schreibtisch weiter sitzt, ergreifen kann und sein Leben neu machen kann? Glauben wir, wenn wir neben jemanden hier in der Bankreihe sitzen und wir wissen, der kämpft in seiner Ehe, glauben wir, dass Gott diese Ehe wiederherstellen kann? Und sie brachten ihn, den Jungen, zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Dieser Geist, der will nicht zu Jesus. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, Jesus geht nicht her und gebietet gleich den Geist, weil Jesus sieht tiefer, Jesus sieht die Glaubensproblematik, Jesus sieht, dass kein Glaube da ist. Deswegen, bevor Jesus handelt, macht er einen wichtigen Schritt. Jesus hat Zeit, dieser Dämon, der Teufel weiß, dass er keine Zeit hat. Jesus hat Zeit. Jesus muss nichts überstürzen. Jesus wendet sich dem Vater zu und fragt, wie lange ist ihm, dass das ihm widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Oft hat er ins Feuer und Wasser geworfen. Manche Geister, die sich in unserer Zeit breit machen, die wollen der Gesellschaft, den Menschen einreden, dass sie doch alles nur gut meinen. Da gibt es in der Esoterik diese Geistführer, die man durch Meditation begegnen kann und die einem einreden, ich kann dich wirklich dazu bringen, dass sich dein Leben ganz entfalten kann. Geister, böse Geister haben nur ein Ziel, sagt die Bibel, ein Menschenleben zu zerstören. Und das wird hier sehr offensichtlich. Dieser Dämon hatte nur ein Ziel, das Leben des Jungen zu zerstören. Wenn ihr Menschen kennt, die im esoterischen Gedankengut festhängen, dann habt Erbarmen mit ihnen. Die sind einer Lüge aufgesessen. Dann zeigt ihnen den Weg zu Jesus Christus. Hier wird die wahre Gestalt dieses Geistes offenbar. Und ich bin ja schon eine Seite weiter. Also, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus, wenn du etwas kannst, hab Mitleid, erbarme dich und hilf uns. Das ist doch, wir würden sagen, ein Satz des Glaubens, des Vertrauens. Aber Jesus, auch hier sieht Jesus tiefer und erkennt, wenn du etwas kannst, eigentlich rechnet er gar nicht damit. Es ist wie ein Strohhalm, nach dem er greift, wo er sagt, ein Strohhalm ist nicht stark genug, mich vorm Absturz zu bewahren. Der wird reißen, ein Strohhalm. Aber dieser Strohhalm ist besser als gar nichts. Und deswegen greife ich nach diesem Strohhalm. Deswegen werde ich mich danach ausstrecken. Jesus, wenn du etwas kannst, dann hab Mitleid und hilf uns. Jesus kann, ja, auf jeden Fall. Für Jesus, für Gott, war es noch nie das Problem, etwas nicht zu können. Gott kann, ja. Aber Jesus macht auf einen anderen Punkt aufmerksam. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Oh, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Ich gehe in das nächste Mercedes-Fachgeschäft und glaube, dass die mir einen Mercedes schenken werden. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Nee, ganz so funktioniert das nicht. Sonst würde ja jeder Mercedes fahren. Ich bin ganz froh mit dem Auto, was ich habe. Was ist Glaube? Glaube heißt im tiefsten, innersten Kern Vertrauen. Alle Dinge sind dem möglich, der da vertraut. Vertrauen hat etwas immer mit einem Gegenüber zu tun. Das heißt, Glaube könnte man, ist so ein eingebürgertes Wort, das kann man so technisch hören. Aber Vertrauen hat immer etwas mit jemand anders zu tun. Ich vertraue einer anderen Person. Meine Kinder vertrauen mir. Ich vertraue meiner Frau. Vertrauen hat immer etwas mit jemand anderes zu tun. Und Vertrauen ist immer handfest. Vertrauen bedeutet, dass ich meiner Frau meine Bankkarte geben kann, ohne Bedenken zu haben, dass das Konto danach leer ist. Vertrauen, das ist Vertrauen. Vertrauen ist was Handfestes. Und genauso möchte Gott dein Vertrauen haben. Und zwar ein handfestes Vertrauen. Alle Dinge sind möglich, der vertraut, der Gott vertraut. Gott ist das Gegenüber dazu. Vertrauen wir wirklich Gott, dann sind alle Dinge möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes. Der Vater hört, ja, du brauchst Vertrauen, du brauchst Glauben. Und ich kann mir vorstellen, wie er plötzlich schneeweiß wird. Er weiß, das ist zwar dieser Strohhalm, aber richtiges Vertrauen, dass Jesus das auf jeden Fall hinkriegt, das hat er nicht. Und er fängt an zu schreien, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde das einer der genialsten Gebete in der Bibel. Jesus, ich will vertrauen. Ich weiß, dass ich kein Vertrauen habe. Ich kann es nicht von mir aus. Aber ich will dir vertrauen. Ich will Gott vertrauen. Hilf meinem Unglauben. Schenk mir Vertrauen. Schenk mir diesen Glauben. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich kann nicht glauben, dann lade ihn ein, mit dir zusammen zu beten und zu sagen, komm, wir bitten Gott, dass er dir Glauben schenkt. Und Gott ist auch dieser Punkt nicht unmöglich, sondern es ist bei ihm möglich, Glauben zu schenken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diesen Geburtsschrei, den greift Jesus auf, des Vaters, und er handelt jetzt. Es wird sowieso höchste Zeit zu handeln, weil inzwischen die Bibel sagt, die Menge, das Volk zusammenläuft, das ist Aufsehen erregt, und Jesus wollte nicht so viel Aufsehen haben. Als Jesus nun sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihm hinein. Jesus diskutiert nicht lang mit einem Geist. Manchmal ist so in unserem christlichen Praxis, ich habe es selber schon erlebt, wie über Menschen gebetet wurde, die anscheinend einen Geist hatten und über die gebetet wurde und wo Stunden um Stunden um Stunden gekämpft wurde. Wie mächtig ist denn Gott? Es bin ja nicht ich, der diesen Geist dazu bewegt, rauszugehen. Es ist mein Vertrauen auf den lebendigen Gott, der diesen Geist vertreiben kann. Und Gott ist so mächtig, der braucht keine 2,5 Stunden, um diesen Geist rauszuwerfen. Von einem ehemaligen Rocker wird erzählt, der hieß Olli. Der hatte auch mal mit jemandem zu tun, der mit einem Geist belastet war. Und Olli ist hergegangen und hat den Geist im Namen Jesu geboten zu gehen. Der Geist ist nicht gegangen. Und er hat geboten und gebetet und gemacht und getan. Und irgendwann wurde es Olli zu blöd, zu dumm. Olli ist hergegangen und hat gesagt, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust mehr. Im Namen Jesu, du hast es schon so oft gehört, ich habe keine Lust mehr, raus mit dir, jetzt sofort. Und der Geist ist gegangen. Das war ein Wort des Vertrauens. Gott ist stärker. Jesus hat gesagt, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr hinein. Da schrie er, riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus, du hast ihn umgebracht. Das wollte der Geist tun, aber nicht Jesus. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand. Jetzt greift Jesus nach der Hand des Jungen. Fällt es euch auf? Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf, der Junge steht auf. Die Berührung Jesu. Jesus hat ihn frei gemacht und jetzt richtet Jesus ihn auf. Jesus schenkt diesen Neuanfang. Jesus durchbricht die Macht des Geistes, der ihn schon so lange gebunden hat, und schenkt ihm ein neues Leben. Und dann kommt quasi noch so eine Nebenbemerkung, aber die Nebenbemerkung bringt die Geschichte aufs Zentrum wieder zurück. Weil das Eigentliche dieser Geschichte, wenn man sich das anschaut, ist nicht die Heilung des Jungen. Die ist spektakulär so zu lesen, aber das Eigentliche in dieser Geschichte, was Gott uns darin sagen will, das kommt jetzt. Oder das kam schon die ganze Zeit, aber es wird jetzt nochmal gebündelt. Und als er heimkam, ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger vor sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er, Jesus, sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Durch nichts ausfahren als durch Beten. In der Geschichte der Christenheit wurde auch aus diesem Satz wieder mal einen religiösen Ritus gemacht. Man muss nur gewisse Gebete sagen und dann kann man die Macht von Dämonen brechen. Die Stelle kann man gerne ergänzen mit Fasten und gewisse Rituale machen und dann kann man diese Macht brechen. Das ist da gar nicht gesagt. Diese Art fährt aus durch Beten. Was ist denn Beten? Beten ist, zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, was mich beschäftigt, was mich bewegt. Beten ist, Gott das zu sagen, mit Gott zu reden, im Vertrauen zu beten, im Vertrauen zu Gott zu sagen: Herr, da gibt es einen Punkt in meinem Leben, da scheitere ich immer wieder. Ich habe ein Problem auf meiner Arbeit und ich habe schon dreimal angegangen und bin jedes Mal auf die Nase gefallen. Jedes Mal bei einer Auswertungssitzung hat meine Nase danach geblutet, weil ich auf die Nase gefallen bin. Und ich kann es nicht, aber ich muss diesen Punkt überwinden. Jesus will dir ein Leben schenken, wo du überwinden kannst. Bring es im Gebet zu Jesus. Vertraue ihm. Und wenn du merkst, dein Vertrauen reicht nicht, ich brauch größeres Vertrauen, dann komm zu Jesus und sag: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, du bist derjenige, der Glauben schenkt, der Vertrauen schenkt. Und da will ich zu dir kommen. Wenn du in deiner Beziehung nicht weiterkommst, wenn du merkst, da ist alles totgelaufen, dann komm damit zu Jesus. Bete, rede mit ihm. Nimm es dir nicht nur vor zu beten, sondern mach es wirklich. Gott hört. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 steht: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Vertrauen ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dein Vertrauen ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dein Vertrauen zu Gott lässt Gott in deinem Leben machen. Dem allmächtigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, dem es nicht zu schwer ist, die Planeten auf ihrer Bahn zu halten, dem es nicht zu schwer ist, einen Jungen von diesem Geist zu befreien, dem es nicht zu schwer ist, eine Ehe wieder zu heilen und einen Neuanfang zu schenken, dem es nicht zu schwer ist, dein Arbeitsumfeld zu verändern, dem es nicht zu schwer ist, deinen Bekannten zu Jesus, zur Rettung zu führen, zu Jesus, zum lebendigen Gott, zu sich selber. Gott ist das nicht zu schwer. Wo brauchst du Sieg in deinem Leben? Wo brauchst du diesen Durchbruch? Sicher fallen vielen hier Punkte ein, wo sie sagen: da brauche ich einen Durchbruch. Da brauche ich einen Sieg. Dann komm ganz neu damit zu Jesus. Wir werden auch nach der Predigt in der zweiten Lobpreiszeit hier eine Zeit haben, wo ihr gerne hier nach vorne kommen könnt, wo wir bereit sind, für euch zu beten. Gott kann diesen Sieg schenken. Egal, was in deinem Leben an einer Hürde da ist. Ich kenne diese Hürde nicht, aber Gott kennt die. Und Gott kann diese Hürde nehmen. Er ist der allmächtige Gott. Er kann das zerbrechen, was dich quält, was dich aufhält. Und er will es auch tun. Komm zu ihm, vertraue ihm. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn ich dann schaue, was sind so Punkte, die einen Christen lähmen können, kraftlos machen können? Da ist zum einen eben gerade dieser Punkt, dieses vertrauensvolle Reden mit Gott, fehlendes Gebet, aber auch Lobpreis. Dann mangelnde Bibelkenntnis kann auch dazu führen, dass du als Christ Schwäche hast. Wenn du nicht zu Hause bist im Wort Gottes, wie willst du den Lügen Satans, die er dir in dein Leben flüstert, dagegen stehen? Hast du schon mal bewusst eine Fastenzeit gemacht? Es lohnt sich. Zungenrede, sagt die Bibel, ist ein Punkt, in dem man Kraft bekommen kann. Und Bequemlichkeit ist auch so ein Punkt, wo das alles ist ein Sammelsurium, was dazu führt, dass wir so kraftlos sind. Wenn man das Ganze jetzt anfängt zu ersetzen und zu sagen, ich will im Gebet zu Gott kommen, im Vertrauen zu Gott kommen. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich kein so begnadeter Sänger bin. Also ich treffe wahrscheinlich meistens sogar nicht den richtigen Ton, wenn ich anfange zu singen. Deswegen ist gut, dass mein Mikro aus ist, während wir Lobpreis haben. Aber ich mache trotzdem unwahrscheinlich gerne Lobpreis. Ich singe auch gerne laut und richtig kräftig und mit ganzem Herzen bin ich dann dabei. Und ich weiß, dass es bei Gott richtig ankommt. Ich mache auch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und so, ich höre ganz unterschiedliche Musik, aber ich tue auch gerne Lobpreis rein, um die Zeit im Auto zu nutzen, um Gott einfach im Lobpreis zu begegnen. Das ist eine Kraftquelle, die sich auswirken kann in dein Leben hinein. Das nächste ist natürlich Bibel lesen. Also an dem Punkt rede ich mich gerne fusselig den Mund, da komme ich immer wieder drauf zurück. An dem Wort Gottes führt nichts vorbei. Wenn ihr Kraft in eurem Leben haben wollt, gewöhnt euch an, jeden Tag in dieser Schrift zu lesen. Es ist das Wort Gottes. Wenn ihr dort zu Hause seid, dann seid ihr mit allem ausgerüstet. Als der Satan kam, um Jesus zu versuchen, hat Jesus mit Zitaten aus dem 5. Buch Mose geantwortet. Du kannst mit der Wahrheit jede Lüge entlarven, auch in deinem Leben. Deswegen ist das eine Kraftquelle. Dann richte dir persönliche Fastenzeiten ein. Nicht nur einmal im Jahr, wenn wir als Gemeinde Fasten- und Gebetswoche haben, sondern richte für dich persönlich Fastenzeiten ein. Es gab eine Zeit, da war in der Christenheit üblich, dass man einmal die Woche grundsätzlich gefastet hat. Einfach, um auf Gott zu hören. Daraus ist dann sehr schnell Tradition geworden. Diese Tradition hat man irgendwann abgeschwächt, dass man nicht mehr ganz gefastet hat, sondern freitags hat man dann das Fischessen eingeführt. Zumindest Fleisch wollte man nicht essen. Aber richte für dich persönlich Fastenzeiten ein, gerade wenn du auch eine Antwort von Gott brauchst. Nimm dir Zeit in der Stille, anstatt zu essen, mach nicht irgendwas anderes, sondern nimm dir dann die Zeit, die eigentlich fürs Essen gedacht wäre, Zeit der Stille, um auf Gott zu hören. Auch das will gelernt sein, nicht die ganze Zeit zu brabbeln, sondern auf Gott zu hören. Also ist nochmal was anderes als der erste Punkt, Gebet. Das sind so drei Kraftquellen. Die nächste Kraftquelle ist praktizierte Zungenrede. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier eine Pfingstkirche sind, sondern weil ich überzeugt davon bin. Der Heilige Geist gibt die Gabe des Zungenredens, damit du Kraft bekommen kannst. Paulus, der sehr stark in Angriffen gewesen war in seinem Leben, der kam zu dem Punkt, dass er an einer ganz anderen Stelle zu den Korinthern gesagt hat, ich bete mehr als ihr alle zusammen in Zungen. Also er war so ein großer Fan von Zungenrede, weil er wusste, wie viel Kraft da drin ist. Wenn du sagst, ich bin so kraftlos, ich brauche Kraft, ist eine gute Möglichkeit, in Zungen zu beten. Und wenn du diese Gabe noch nicht empfangen hast, dann streck dich danach aus, es lohnt sich. Ja, und anstelle von Bequemlichkeit, Mut zum Handeln. Nichts ist so kraftgebend wie ein praktizierter Glaube. Im Jakobusbrief heißt, werdet Täter des Wortes, handelt nach eurem Glauben. Wenn du nach deinem Glauben handelst, wenn du es wagst, das zu tun, dann wirst du Sachen sehen, die dir wiederum viel Kraft geben. Was meint ihr, als der Vater gewagt hat, zu Jesus zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war ja ein Akt des Bekenntnisses, ein aktiver Schritt. Als er das gesagt hat und dann die Heilung seines Sohnes erlebt hat, diese Befreiung seines Sohnes, was meint er, wie danach sein Glaube aussah? Handle nach deinem Glauben. Und ich glaube, diese Punkte, die sind sicher nicht vollständig, da kann man noch weitere Punkte hinzufügen. Aber das sind Schritte, die zu einem Glauben führen, der die Welt überwindet. Zu einem Vertrauen zu Gott führen, der die Welt überwindet. Und dazu lade ich dich ein, dazu möchte ich dich gewinnen, dass du da wirklich Konsequenzen folgen lässt und sagst, hier, ich nehme mir einen dieser Schritte raus und sag, den möchte ich angehen. Ich möchte ganz bewusst ins Gebet, ganz ehrlich zu meinem Vater im Himmel kommen und ihm das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich will ihm vertrauen darin. Vielleicht ist das der Schritt für dich. Heute Morgen, in der kommenden Woche. Vielleicht ist aber auch der Schritt Mut zum Handeln. Mal deinem Arbeitskollegen, der am Schreibtisch gegenüber sitzt, zu sagen, du, ich war letzten Sonntag in der Gemeinde. Was, du gehst zur Kirche? Das weiß ich ja noch gar nicht von dir. Oder eine Bibel auf dem Schreibtisch liegen zu lassen. Also da gibt es ja unterschiedliche Methoden, aber hab Mut zum Handeln. Such dir einen dieser Schritte raus und praktiziere den. Schau mal, die kommende Woche und du wirst sehen, wie Kraft in kraftloses Christsein reinkommt. Wir haben einen Glauben, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das haben die Jünger erlebt, das hat der Vater erlebt, das haben viele hier erlebt, das habe ich erlebt, das kannst auch du erleben. Und vielleicht gerade in dem Punkt, wo du merkst, da geht es nicht weiter. Geh genau diesen Punkt an. Und jetzt verrate ich euch zum Schluss noch ein Geheimnis. Geh den Punkt nicht so an, dass du dich auf diesen Punkt fokussierst und sagst, diesen Punkt in meiner Ehe, den muss ich jetzt durchbrechen und ich bete dagegen an und mach. Dann hättest du meine Predigt völlig falsch verstanden. Hier geht es um Glaube und Vertrauen. Vertrauen zu deinem himmlischen Vater. Gott meint es gut mit dir. Und Gott macht es gut mit dir. Hier geht es um Vertrauen. Also, wenn du ein Problem hast, fokussiere dich nicht aufs Problem. Fokussiere dich auf deinen himmlischen Vater und bring ihm das Problem. Aus diesem Vertrauensschritt heraus ist kein Ding unmöglich. Nichts ist dem unmöglich, der da glaubt. Amen.